Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Weltweit gehen Menschen auf die Straße, um nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd zu demonstrieren. Gestern, wir haben hier ein Fazit darüber berichtet, blieben die Social-Media-Accounts vieler Prominenter schwarz als Zeichen der Solidarität mit dem Getöteten. Warum solche Aktionen nur eine kurze Halbwertszeit haben und warum Antirassismus keine Kurzstrecke, sondern ein Marathon ist, dazu gleich ein Gespräch mit der Autorin Alice Hastas. Solidarität gibt es auch für den noch immer in der Türkei inhaftierten Kulturmanager Osman Kavala. Auch dazu mehr in dieser Fazitausgabe. Wir besuchen eine spektakuläre Ikonenausstellung in Recklinghausen und wir erinnern an eine zu Unrecht vergessene Konzeptkünstlerin, an Charlotte Posinenske. Die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA, sie gehen weiter seit dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd vor mehr als einer Woche. Begleitet von Solidaritätsbekundungen für die schwarzen Opfer von Polizeigewalt in den USA. Der symbolische Kniefall, aber auch der Blackout Tuesday, an dem zahlreiche Social-Media-Nutzer schwarze Bilder posteten. Wie die schwarze Community in Deutschland auf all das reagiert, darüber spreche ich gleich mit der Journalistin und Buchautorin Alice Hastas. Vorher aber schauen wir mit Katharina Wilhelm auf prominente Stimmen des US-amerikanischen Musikbusiness.
Bei einigen Musikerinnen ist es fast klar, dass sie sich zu den Demos äußern. Beyoncé zum Beispiel, die sowieso als politisch aktive Künstlerin immer schon etwas zu sagen hatte in Bezug auf Rassismus und Polizeigewalt. Sie wandte sich auf ihrem Instagram-Profil direkt an ihre Fans und Follower.
We need justice for George Floyd.
Wir brauchen Gerechtigkeit für George Floyd. Wir sind gebrochen und angewidert. Wir können diesen Schmerz nicht normalisieren. Ich spreche nicht nur zu People of Color. Wenn du weiß, braun oder schwarz bist oder irgendwas zwischendrin, ich bin sicher, du fühlst dich hoffnungslos angesichts des Rassismus in den USA hier und jetzt. Die Musikindustrie hatte sich für diesen Dienstag eigentlich unter einem Hashtag organisieren wollen. The show must be paused, hieß das Motto, frei abgeändert nach dem Spruch, the show must go on. Plattenlabel wie Capitol Music, Def Jam Records und Sony Music hatten zugesagt, ihre Arbeit zu unterbrechen. Grund dafür sei, dass man als Musikindustrie maßgeblich an schwarzen Künstlern verdiene. Nun müsse man überlegen, wie man die schwarze Gemeinschaft langfristig unterstützen könne, so die Initiatoren Jamila Thomas und Brianna Edgemang von Atlantic Records. Dann wurde daraus der Hashtag Blackout Tuesday. Viele Musikerinnen wie Rihanna, Ariana Grande, Taylor Swift, Justin Bieber oder Madonna posteten ein schwarzes Bild in ihren Profilen auf Instagram oder Twitter und versahen das Ganze mit dem Hashtag Blackout Tuesday oder auch Black Lives Matter. Doch es gibt auch Kritik an dieser Form von Netzaktivismus, unter anderem von Schauspieler Kumail Nanjiani, bekannt aus der Serie Silicon Valley. Er beschreibt, dass wenn Prominente mit großer Reichweite den Hashtag Black Lives Matter mit einem schwarzen Bild, aber ohne Inhalt verlinkten, wichtige Infos untergingen. Auch viele Privatpersonen teilten die schwarzen Bilder auf ihren Profilen. Wenngleich diese Aktionen Solidarität und Zusammenhalt signalisieren sollen, auch hier gibt es Kritik. Zum Beispiel von der Schriftstellerin Danielle Henderson. Auf Instagram sagte sie, dass sie sich darüber freue, dass weiße Menschen die Aufmerksamkeit auf Rassismus und Polizeigewalt legten, aber sie sei gleichzeitig auch sauer.
I'm thankful. But I'm also pissed, because I know that for you it ends there.
Was ich von euch brauche, ist, sich jetzt nicht von diesem Moment zu verabschieden, nicht einen Instagram-Post zu teilen und dann mit deinem Leben so weiterzumachen. Ich sehe dich. Ich sehe die Partys, auf die du mit deinen Kindern gehst und kein schwarzes oder braunes Kind in Sicht ist. Ich sehe deine Hochzeiten, voll mit weißen Gesichtern, dein Arbeitsplatz, voll mit weißen Gesichtern. Es gibt so viel, was du in deinem Privatleben tun musst, um etwas zu ändern. Und der Gedanke, dass du etwas postest und dann einfach weitermachst mit deinem Leben, das beleidigt mich richtig. Die Kritik, die vor allem aus der schwarzen Gemeinschaft kommt, heißt, mach diese Proteste nicht zu einem Trend, zu einem belanglosen Inhalt, den ihr teilt, wie ein tolles Restaurant oder einen Buchtipp. Was die Demonstranten fordern in den USA ist mehr. Sie wollen, dass sich etwas ändert. Und das ist ein Prozess, der länger dauern wird als eine Instagram-Story.
Soweit der Blick in die Vereinigten Staaten und Reaktion aus dem Musikbusiness dort. Bei mir ist jetzt Alice Hastas, Journalistin, Podcasterin und Autorin des Buches »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen«. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Wenn man ihrem Twitter-Account folgt, dann erfährt man, dass sie sich vom Mord an George Floyd persönlich angegriffen und verletzt fühlen und dass sie enttäuscht darüber sind, dass viele ihrer weißen Freunde sich gar nicht auf die Vorgänge in den USA und die wiederholte Gewalt dort gegen Schwarze sie angesprochen haben. Was hätten sie sich denn gewünscht von ihren Freunden?
Also persönlich angegriffen und verletzt, weiß ich nicht, ob ich es so formulieren würde, aber mir geht es natürlich besonders nah. Und für mich bedeutet das natürlich auch eine reale, ganz konkrete Angst, weil auch ich Verwandte in den USA habe. Also man hat diese Bilder ja immer wieder gesehen. Das heißt, ich bin emotional sehr beansprucht. Dann bin ich sehr gefragt jetzt gerade. Ich muss viele Interviews geben. Es gibt eine unglaubliche Aufmerksamkeit. Und das alles während des Pfingstwochenendes, was schön sonnig war. Und ich habe einfach gemerkt, wer an mich gedacht hat und wer nicht an mich gedacht hat. Und unter anderem habe ich gemerkt, dass viele meiner weißen Freundinnen und Kolleginnen, die mich sonst immer anrufen, wenn sie irgendwas von mir wollen, einfach nichts gesagt haben und sich wahrscheinlich ein schönes Wochenende gemacht haben. Und das hat mich, weil ich nach dem Pfingstwochenende am Dienstag sehr sauer darüber, weil ich gemerkt habe, das ist nämlich eben dieses weiße Privileg, was wir ja auch gerade schon im Beitrag gehört haben, dass weiße Menschen, wenn ihnen das gerade ein bisschen unbequem ist oder das ungelegen kommt, dieses Thema Rassismus einfach ignorieren können.
Würden Sie denn so weit gehen, dass das Verhalten Ihrer Freunde sich übertragen lässt auf so ein grundsätzliches mangelndes Verständnis einer weißen Mehrheit hier für die Vorgänge zum Beispiel jetzt in den USA?
Sicherlich, sonst hätte ich das auch nicht öffentlich auf Twitter geschrieben. Ja. Also natürlich hätte ich das und ich, das ist natürlich symbolisch für was Größeres. Diese Dinge und das, ich glaube, das spüren viele Menschen, die von Rassismus betroffen sind. Diese Angst kommt immer, wenn es so ein großes Momentum gibt und wenn die Aufmerksamkeit gerade groß ist und wenn die Emotionen gerade irgendwie gefühlt andere Menschen auch anstecken, dass das aber nicht vorhalten wird und dass viele Leute, die jetzt gerade laut sind, irgendwann mal wieder aussteigen werden, weil Rassismus eben kein, oder Antirassismus in der Hinsicht, kein Sprint ist, sondern ein Marathon und dass man immer wieder zurückgeworfen wird. Und dass es für die Menschen, die eben schon lange sich damit auseinandersetzen, zwangsläufig, weil sie davon betroffen sind oder aktivistisch, eben auch schon 2013 auf den Straßen waren und Black Lives Matter gerufen haben und jetzt quasi 7 Jahre später immer noch das Gleiche machen müssen und das Gefühl haben, eben es ändert sich nichts. Und dieses Gefühl, ich kann verstehen, dass man dann sagen möchte, oh nee, lieber nicht, das bringt alles nichts. Aber man kann eben, also man kann nicht aufhören. Und weiße Menschen, habe ich manchmal das Gefühl, sie hören dann doch auf, weil es einfach ein unglaubliches Privileg ist, sich mit Rassismus nicht beschäftigen zu müssen.
Was könnte denn, wir haben ja gerade diese Stimmen gehört, Sie haben es ja auch gesagt, macht diese Proteste nicht zu einem Trend, zu einem belanglosen Inhalt, den man teilt wie ein Restaurant oder ein Buchtipp. Was müsste denn passieren, damit dieses Thema nicht wieder von der Bildfläche verschwindet nach diesem großen Aufwallen, den Demonstrationen jetzt und dass Sie, und das höre ich jetzt raus, also dass man sich nicht alleingelassen fühlt, immer wieder auf Strecke?
Es ist klar, dass diese Art von Aufmerksamkeit irgendwann mal nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Aber das, was ich mir wünschen würde, ist, dass man einfach merkt, dass man eben nicht nur einmal alle paar Jahre irgendwie etwas tun soll, sondern dass es in den Alltag übergeht, die antirassistische Haltung, die antirassistische Arbeit. Aber das, was man jetzt gerade tun kann, ist, man kann zum Beispiel auch Geld spenden, weil es gibt Organisationen, die sich darum kümmern und die brauchen Geld, die brauchen Unterstützung. Und wenn es einem ernst ist, dann unterstützt man diese Menschen, wenn man kann, finanziell. Man kann sich informieren, aber man kann halt eben auch Plattformen geben, Räume geben und sich eben einfach mal umgucken und die Menschen, die über Rassismus sprechen und die es auch betrifft, auch ernst nehmen.
Es heißt ja oft, die Situation in Amerika ist nicht vergleichbar mit Deutschland. Die Polizei ist hier nicht so hoch militarisiert. Es gibt aber dennoch Situationen hier. Wir erinnern uns an einen Vorfall mit Uri Jallo in Dessau, der vor 15 Jahren im Polizeigewahrsam gefesselt verbrannt ist. Bis heute ist dieser Fall nicht aufgeklärt. Bis heute ist niemand dafür zur Verantwortung gezogen worden. Gibt es also doch möglicherweise Parallelen zum Rassismus in den USA?
Also es wäre falsch zu sagen, nur weil die Polizeigewalt in den USA anders aussieht als hier in Deutschland, weil man nicht die gleichen Bilder sieht, gibt es keine Polizeigewalt. Das stimmt nicht. Also auch in Deutschland gibt es natürlich Polizeigewalt. Also ich glaube, das sogenannte Racial Profiling, also das Verdächtigen aufgrund eines gewissen Aussehens, haben wir schon besprochen und es ist eigentlich auch schon bekannt, dass das passiert. Und wenn man auch mal Menschen fragt, die von Rassismus betroffen sind, dann hört man oft auch unangenehme Erfahrungen mit der Polizei. Schon das alleine schafft ein gewisses Machtverhältnis, weil wenn manche Menschen öfter von der Polizei kontrolliert werden, dann werden sie auch kriminalisiert. Dann wird man da natürlich auch öfter irgendwas finden. Und dann eben solche Fälle wie Uri Jalloh, wo es zahlreiche Hinweise darauf gibt, dass die Polizisten, die da vor Ort waren, etwas mit dem Tod zu tun haben könnten, dass das nicht aufgeht, dass die offizielle Erklärung nicht hinreichend ist und dann wird das Verfahren eingestellt. Was ist das für ein Signal an die Menschen, die betroffen sind? Da kann man schon eine Parallele ziehen. Immer, wenn solche Vorfälle bekannt werden und wenn dann aber keine Strafe resultiert, wenn da keine richtigen Konsequenzen gezogen werden, ist es quasi direkt eine Kontinuität dieser Polizeigewalt. Man gibt ihr quasi statt und man schützt die Menschen nicht, weil das, was man signalisiert für die nächsten Menschen, die vielleicht ihre Macht ausnutzen, ist, da gibt es keine Konsequenzen und man ist eigentlich schon geschützt. Und das kann nicht sein.
Würden Sie sagen, dass Alltagsrassismus in Deutschland heruntergespielt wird?
Also gerade, das ist natürlich jetzt auch eine Perspektive, ich habe gerade ein Buch über Alltagsrassismus veröffentlicht und gerade habe ich das Gefühl, dass viele Leute anfangen, darüber zu sprechen. Aber das ist noch eine recht junge Entwicklung. Und ich glaube, dass es schon immer noch in vielen, vielen Räumen runtergespielt wird und dass das ganz großer Bestandteil ist von Alltagsrassismus, so zu tun, als ob es kein Rassismus sei und als ob man das einfach hinnehmen muss, wie bei vielen anderen Diskriminierungsformen auch, also bei Sexismus oder Queerfeindlichkeit ist es ja nicht anders. Also ich glaube, diese nonchalante Art, immer wieder bestimmte Diskriminierungen zu reproduzieren, die gibt es im Bereich Rassismus natürlich auch, ja.
Jetzt müssen wir vielleicht noch über die Rolle der Medien sprechen, die wir selber sind auch. Gerade gibt es eine heftige Debatte um Sandra Maischbergers Talkshow, in der es um Rassismus gehen sollte. Und dazu wurden dann 5 weiße Gäste eingeladen auf eine massive Kritik auf Social Media. Daran gab es dann auch so ganz seltsame, fadenscheinige Erklärungen, dass es ja gar nicht nur um Rassismus geht, sondern auch noch um eine politische Situation. Und am Ende hieß es dann, man hätte ja auch eine afroamerikanische Wissenschaftlerin angefragt, wo man dann auch den Namen erstmal gar nicht nannte. Welche Rolle spielt die Präsenz von schwarzen Menschen in Deutschland in den Medien, in den Talkshows aus Ihrer Sicht im Zusammenhang mit diesen Rassismuserfahrungen?
Ich finde es sehr auffällig, wie wenig schwarze Menschen wir gerade sehen, die zu Wort kommen. Eigentlich sollten die ganzen Talksendungen voll sein. Also Sandra Maischberger hat ja jetzt eine afroamerikanische Wissenschaftlerin anscheinend auch noch zu der Runde dazugeladen, aber nur auf vehemente Kritik, die seitens Social Media kam. Und auch hier merkt man, dieses Thema, und das ist wirklich auch ein Signal, was wirklich auch an die Betroffenen geht, dieses Thema wird nicht ernst genommen. Das fühlt sich dann eben so wie Blackout Tuesday sehr performativ an, wenn man eigentlich gar nicht interessiert ist daran, wie es den Betroffenen geht und nicht nur als Menschen, sondern auch als Menschen, die sich mit strukturellem Rassismus auseinandergesetzt haben. Und da ist nämlich auch eine Sache, wo ich glaube, da sind wir gesamtgesellschaftlich noch im Prozess, würde ich sagen, dass weiße Menschen erstmal verstehen müssen, dass ihre Wahrnehmung eben keine neutrale ist, keine universelle und dass man auch als weiße Person mit seinem Weißsein mit einer bestimmten Perspektive auf die Welt schaut. Und deshalb kann man bestimmte Themen nicht auf die gleiche Art und Weise bedienen wie jetzt schwarze Expertinnen, die es dringend bräuchte, jetzt gerade in den Talkrunden. Also man sollte kompetente Leute, die wirklich Ahnung haben, dazu befragen, so wie bei jedem anderen Thema auch und nicht denken, dass jeder Beliebige da ein Urteil fällen kann.
Kompetent in der Sache ist auf jeden Fall der schwarze Schriftsteller Colson Whitehead. Er hat heute in einem Interview mit der FAZ gesagt, also der hat sehr viel gesagt, aber am Ende hat er gesagt, er macht sich keine Illusionen über ein Ende des Rassismus. Jetzt haben wir bei den Protesten in Amerika immerhin gesehen, Zeichen, weiße Polizisten, die auf die Knie gehen. Mehr als die Hälfte der Demonstranten sind Weiße, die sich sozusagen anschließen diesen Protesten. Also die Frage an Sie, Frau Hastas, haben Sie Hoffnung, dass es ein Ende des Rassismus geben kann?
Also nein, ich habe nicht die Hoffnung, dass es ein Ende des Rassismus geben kann, weil ich glaube nicht, dass man ein System, was 500 Jahre aufgebaut worden ist durch Versklavung und Kolonialisierung, innerhalb von einer Protestwelle irgendwie dann wirklich beenden kann. Das wird dauern, aber man kann Arbeit machen, effektiver oder weniger effektiv, um ihn schneller loszuwerden und um Strukturen schneller umzumodeln und für tatsächliche Gleichberechtigung zu sorgen. Und auch wenn ich denke, es wiederholt sich gerade so viele Dinge, die wir schon gesehen haben, seit Jahren sehen. Also eben George Floyd ist nicht, bei weitem nicht der erste Mensch, den wir irgendwie durch ein virales Video durch die Hände von weißen Menschen sterben sehen. Und wir haben diese Proteste, wir haben auch die ganze Debatte um Plünderungen gab es schon. Das heißt, ich sehe irgendwo eine Wiederholung, aber ich sehe auch ein bisschen Veränderungen. Also ich sehe schon, dass sich durch diese symbolischen Gesten, dass es auch seitens der Polizei oder die Menschen, die sogenannten Verbündeten, dass da sich etwas tut, das macht mir Hoffnung, wenn die auch, sage ich mal, mit einer gewissen Skepsis und einem gewissen Aus-Selbstschutz, mit so einer, ich nicht voll in dieser Hoffnung aufgehe, aus Angst und Befürchtung einfach enttäuscht zu werden.
Eine zaghafte Hoffnung also.
Ja.
Eine vorsichtige. Vielen Dank, Alice Hastas, Journalistin und Autorin des Buches Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, erschienen im
Hansa Blau Verlag.
Und das Gespräch mit ihr habe ich vor der Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank, Frau Hastas.
Gerne.
Ja, und kurz danach erreichte uns die Meldung, dass jetzt auch die drei weiteren Polizisten im Fall George Floyd beschuldigt werden. Zugleich würden die Vorwürfe gegen den hauptbeschuldigten Polizisten verschärft. Ihm werde nun ein Mord zweiten Grades zur Last gelegt. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. What did Kavala do? Diese Frage danach, was Osman Kavala, der türkische Verleger und Kulturmäzen, denn getan habe, die beschäftigt Freunde, Künstler, Menschenrechtler und Politiker seit seiner Verhaftung vor inzwischen fast 3 Jahren. Seitdem sitzt Kavala in einem türkischen Hochsicherheitstrakt. Der Vorwurf, er habe 2013 die Gezi-Proteste mitorganisiert. Im Februar diesen Jahres gab es dann Hoffnungszeichen. Nach 2 Jahren Untersuchungshaft wurde Kavala freigesprochen, um dann nur Stunden später erneut wegen angeblicher Beteiligung am Putschversuch 2016 in Haft zu kommen. Seit heute postet der Unterstützerkreis Artists United for Osman Kavala täglich Videobeiträge auf verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und die Antworten, was Kavala getan habe, das sind Geschichten von einem Mann, der viele Menschen in positiver Weise beeinflusst hat, wie diese hier zum Beispiel erzählt vom Filmemacher Fatih Akin.
Ich habe Osman Kavala 2010 auf dem Golden Apricot Film Festival in Erevan kennengelernt. Als Kind von türkischen Eltern war es für mich etwas Besonderes, in Armenien zu sein. Wegen des Völkermords, den ich mit mir im Gepäck trug. Damals gab es schon das Drehbuch zu meinem Film The Cut, das von dieser Tragödie erzählt. Osman Kavala ist der Gründer der Anatolischen Kulturstiftung in Istanbul. Ziel der Stiftung ist es zu zeigen, dass Anatolien einst ein reiches Mosaik der Kulturen war und dass die heutigen Bewohner die Pflicht haben, dieses zu schützen. Ich wendete mich an seine Stiftung, die The Cut schließlich unterstützte und es damit möglich machte, zur Versöhnung beizutragen.
Soweit Fatih Akin, der Filmemacher, gemeinsam mit der Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters, Shermin Langhoff, hat er die Initiative Artists United for Osman Kavala auf den Weg gebracht. Und Shermin Langhoff ist jetzt für Fazit am Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Hallo.
Frau Langhoff, mit Ihnen und Fatih Akin engagieren sich internationale Kulturmacher, darunter die Schriftstellerin Sibylle Berg, die Schauspielerin Katja Riemann, der Menschenrechtler Peter Steutner, natürlich auch viele Politiker wie zum Beispiel Claudia Roth oder Cem Özdemir. Sie alle fordern Kavalas Freilassung. Auf der Homepage in Videoclips berichten Sie davon, was Kavala getan hat, also wie er sie beeinflusst hat im Positiven. Das sind derzeit 12 Videoclips, in denen diese ganz persönlichen Geschichten erzählt haben von Begegnungen mit Kavala. Was erhoffen Sie sich von dieser Kampagne?
Genau, Sie haben jetzt vor allem Unterstützer der Kampagne genannt, die nicht alle Osman Kavala persönlich kennengelernt haben oder Projekte mit ihm gemacht haben. Es ist also auch ein weiter Kreis von Menschen, die gehört haben von den Projekten, die er gemacht hat und von seiner Arbeit, aber auch sehr viele Weggefährten, Studienfreunde und Kooperationspartner. Und dieses Mosaik, diese Polyphonie, diese Vielstimmigkeit wirklich der Projekte, die er von Istanbul über Gölcük bis nach Diyarbakır und Kars in ganz Anatolien in der Türkei, aber eben mit einer Wirkung und in einem Dialog mit Berlin, London, Paris und New York gestaltet hat, sind wirklich beeindruckend. Das sind die Antworten, die man erhält, wenn man fragt, was hat Osman Kavala eigentlich getan?
Wir haben ja gerade schon Fatih Akin gehört, der sagt, dass Osman Kavalas Stiftung Andalur Kültür zur Versöhnung beigetragen hat. Ist es die Angst der Regierung, der türkischen Regierung vor Kavalas Ideen einer demokratischen, pluralistischen Türkei, die so strikt auf ihn reagieren lässt?
Kavala ist eine Symbolfigur für sehr viele Künstlerinnen, Kulturschaffende, Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, also Menschen, die auf Meinungsfreiheit angewiesen sind, schon ihrer Profession nach. Und eben, wenn Autokratien wie in der Türkei es passiert, wie es in vielen anderen Ländern leider zurzeit in reaktionären Wellen in Europa und auf der Welt passiert, sind es als erste Künstler, Journalisten, Wissenschaftler, die tatsächlich verfolgt werden und die in Gefängnisse kommen. Insofern gibt es da Zusammenhänge. Also er ist eine viel größere Symbolfigur und steht nicht nur für sich selbst. Er hat freiheitsliebende, Pluralismus, Demokratie fördernde Initiativen gestützt. Er hat wirklich für sehr viele persönliche Begegnungen und Dialoge gesorgt. Und das ist wohl ein Dorn im Auge der heutigen Machthaber.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der hat die Inhaftierung Kavalas für unrechtmäßig erklärt, seine Freilassung gefordert. Die Regierung in Ankara reagiert darauf aber nicht. Ist denn Ihre Aktion jetzt der Versuch, ein Zeichen zu setzen gegen das Vergessenwerden von Kavala?
Ja, es ist eben auch eine Solidaritätskampagne mit all den Kolleginnen und Kollegen, die in der Türkei vor Ort, weil die Türkei besteht ja nicht nur aus denen, die Recht brechen und antidemokratisch sind, eine Solidaritätskampagne auch genau mit diesen Menschen, die wie Osman Kavala in einer aktiven Zivilgesellschaft, in einer demokratisch und rechtsstaatlich verfassten Zivilgesellschaft leben möchten, und eine Solidaritätskampagne mit allen anderen, die wegen ihrer Meinung in Gefängnissen einsitzen. Wir wissen, dass die Türkei heute eins der größten, wenn nicht das größte Gefängnis für Journalisten auf der Welt ist, Journalistinnen und Journalisten.
Ja, wir wissen ja, dass auch im Zuge der Corona-Epidemie Schwerstkriminelle entlassen wurden aus der Haft. Die politischen Gefangenen in der Türkei bleiben weiter inhaftiert. Inwieweit zum Beispiel gibt denn die Erfahrung mit dem Journalisten Deniz Yücel ein bisschen Hoffnung, der ja dann doch nach massiven Protesten aus Deutschland freigelassen wurde?
Die Hoffnung, die geben wir sowieso nicht auf, auch weil Osman Kavala und andere Kolleginnen aus dem Gefängnis uns dazu mahnen. Und selbstverständlich ist der Plot nicht ganz so einfach aus deutscher Perspektive wie bei Deniz Yücel, so hat das Fatih ausgedrückt, deutscher Journalist im türkischen Gefängnis. So einfach kann man das nicht erzählen. Deswegen ist es eine viel komplexere Geschichte eines Menschen, der in Europa gelebt, studiert hat, an verschiedenen Orten und genau diesen Dialog für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sich gewidmet hat in den vergangenen Jahrzehnten und eben an die Kunst und an die Kultur geglaubt hat, was Ermöglichung von Begegnungen, was Ermöglichung von Räumen, wo man über Grenzen hinweg und über politische Diplomatie hinweg kritischen Diskurs betreiben kann, Erinnerung betreiben kann. Und nicht zuletzt wegen dieser Gründe waren auch wir Kooperationspartner, weil wir zum Beispiel das Erinnern als wirklich wichtige kulturelle, nicht nur Geste, sondern Praxis gemeinsam gelebt haben.
Wissen Sie denn aktuell, wie es Osman Kavala geht?
Ja, Osman Kavala ist uns wirklich ein Vorbild und selbst aus dem Gefängnis macht er uns Hoffnung und gibt uns Mut und hat heute, nachdem er gestern schon im Le Monde ein Interview veröffentlicht hat, heute noch ganz poetisch aus dem Gefängnis einen Gruß geschickt auf seiner Solidaritätsseite, auf der er sagt, dass der Frühling endlich auch in seinen Hof kommt, weil er die Sonne seit Monaten nicht gesehen hat und dass sie allesamt in Silivri, dem Gefängnis, Verhängnis in Istanbul nun auf die kleinen Vögel warten, die Nester bauen werden, auch in den Höfen von Silivri.
Offenbar ist Osman Kavala noch voller Hoffnung. Und voller Hoffnung ist ja auch Ihre Kampagne. Wie geht es da weiter jetzt in den nächsten Tagen?
Ja, wir freuen uns erstmal über das Interesse auch von Ihnen und Ihren Zuhörern und laden herzlich ein, die Kampagne auf Instagram, Twitter und auf der Homepage zu verfolgen und auf Facebook und all diesen Kanälen, die es gibt. Der Name ist ganz einfach auf Englisch: What did Kavala do? Was hat Kavala getan? Und dem zu folgen und diese Polyphonie und diese wunderbaren Geschichten, die einen wirklich auch sehr berühren, muss man sagen, von Freundschaft und von Kunst, die verbindet, zuzuhören.
Das sagt Jamin Langhoff, Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theaters. Gemeinsam mit dem Regisseur Fatih Akin hat sie die Kampagne What Did Kavala Do zur Freilassung von Osman Kavala initiiert. Zu finden unter Artist United for Osman Kavala. Frau Langhoff, ich wünsche viel Erfolg und danke für das Gespräch.
Ich habe herzlich zu danken für das Interesse. Schönen Abend. Tschüss.
Charlotte Posenenske. Das ist ein Name, der in der Kunst vor allem Insidern geläufig ist. Dass die deutsche Konzeptkünstlerin einer breiten Masse so unbekannt geblieben ist, das liegt vielleicht daran, dass ihre Schaffensphase ziemlich kurz war. Nur 12 Jahre arbeitete sie an ihren sperrigen Skulpturen und reliefartigen Gemälden. Doch dann, 1968, war Schluss. Die Begründung der gebürtigen Wiesbadenerin: Es fällt mir schwer, soll sie gesagt haben, mich damit abzufinden, dass Kunst nichts zur Lösung drängender gesellschaftlicher Probleme beitragen kann. In der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf kann man sich jetzt selbst einen Eindruck von der Wirkung ihrer Arbeiten machen. Sabine Oelze ließ sich von der Kuratorin Isabel Malz herumführen.
Die ersten beiden Skulpturen der Ausstellung Work in Progress von Charlotte Posenenske lassen sich glatt übersehen. Zwei kantige hohe Blechkörper stehen unscheinbar neben der Eingangstür von K20. Sie wirken wie Überreste einer Baustelle, versehentlich von den Handwerkern zurückgelassen. Das hätte Charlotte Posenenske gefallen. Die 1930 in Wiesbaden geborene Künstlerin schuf Kunstwerke, die nicht wie Kunst aussehen sollten. Und dafür benutzte sie nicht Pinsel und Leinwand, sondern Materialien wie Blech, Metall, Pappe, Spachtel, Spritzpistolen. Isabel Malz, Kuratorin der Ausstellung in K20.
Es gab ja auch schon die ersten Reaktionen, auch in ihrem Haus, die gesagt haben, was ist denn das? Ein Aschenbecher oder ein Müllschlucker, wo ich so gedacht habe, es hat sich eigentlich nichts verändert zu den Zeitungskritiken von 1967. Also dieses irritierende, spielerische, durchaus auch subversive, dieser an Lüftungskanäle erinnernden Serie, das fand ich eben auch wichtig, dass das eben sozusagen einen Eindruck davon gibt, was sozusagen sie in der Zeit umgesetzt hat.
Charlotte Posenenske ist eine jener Künstlerinnen, die jahrzehntelang durch das Raster des Kunstmarktes gefallen ist. Erst 2007 holte die Documenta ihre minimalistischen Skulpturen, Reliefs und Zeichnungen wieder aus der Versenkung. Seitdem wird die Künstlerin als heimlicher Star des deutschen Minimalismus gefeiert. Das liegt auch daran, dass sie der Strenge der amerikanischen Minimal Art etwas Spielerisches und Ironisches hinzufügte. Besonders schön zeigt das eine Installation in der großen Ausstellungshalle von K20, in der jetzt die Werke Posenenskes zu sehen sind. Bitte benutzen, steht auf einem Schild. Der Besucher wird aufgefordert, durch eine unscheinbare graue Metalltür zu gehen, die mitten im Raum steht.
Die Grundform ist eigentlich ein Dreieck und dann haben Sie 6 einzelne Flügel, die Sie einzeln öffnen können. Das heißt, Sie können verschiedene Raumsituationen schaffen, indem man diese Drehflügeltür nach innen und nach außen öffnen kann, in verschiedenen Konstellationen zueinander. Je nachdem, wie Sie die Drehflügeltüren öffnen, haben Sie Durchblicke, Sie versperren Durchblicke, Sie schaffen neue Durchblicke. Also man schafft Öffnungen, Verschlüsse und eben auch dieser spielerische Charakter, der ist hier unmittelbar erfahrbar.
Erfahrbarkeit ist ein wichtiger Schlüssel zu der Kunst von Charlotte Posenenske. Mithilfe ihrer Flügeltür-Skulpturen wollte die Künstlerin die Menschen dazu bringen, miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch den Raum neu und anders wahrzunehmen. Posenenske entwickelte in den 1960er Jahren serielle Skulpturen, die auf Bewegung, Veränderung und Teilhabe abzielten. Dabei legte sie großen Wert darauf, sich selbst als Künstlerin weitgehend herauszuhalten. Ihre großformatigen Skulpturen, die wie Lüftungsrohre oder Kaminschächte aussehen, konnten von den Benutzern immer wieder neu zusammengesetzt werden. Die Künstlerin lieferte ähnlich einem Baukastensystem nur die Module, die Fertigteile. Schluss mit der Ichigkeit, nannte Posenenske dieses Prinzip ihrer Kunst.
Sie war eigentlich gegen jegliche Privatisierung von Kunst. Also Kunst sollte öffentlich sein, öffentlich zugänglich in jeder Hinsicht, also geistig, materiell, aber auch eben praktisch in der Erfahrbarkeit. Und sie hat alles versucht sozusagen, um von ihrer eigenen persönlichen Handschrift das abzuweisen. Ich meine, das ist ja das auch das Typische von Minimal Art. Das heißt, wenn es am Anfang in ihren Spachtelarbeiten wirklich noch der Spachtel war und die Handschrift eigentlich schon der Künstlerin, die noch deutlich wurde, so hat sie sich immer weiter eigentlich davon entfernt, bis dahingehend, dass basierend auf ihren Zeichnungen dann die Reliefs in eben Werkstätten hergestellt wurden. Also das, was sie am Anfang selber das Blech noch gefaltet hat, verlötet hat, selbst mit der Spritzpistole aufgetragen hat, hat sie dann ab der Serie B sozusagen abgegeben.
Posenenske sah ihre Werke als Prototypen für eine Massenproduktion. Ihre Kunst sollte demokratisch sein und die Gesellschaft verändern. Doch mit 38 Jahren machte die Künstlerin einen radikalen Schnitt. Im historischen Jahr 1968 stellte sie fest, dass sie mit ihrer Kunst nicht zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen könne, wie sie es damals formulierte.
Sie hat damit gerungen und gesucht, wie sie einerseits nicht nur ihre Kunst dahingehend weiterentwickeln kann, sondern eben, ja, was sie als Person dazu beitragen kann. Und dass sie sozusagen dann angefangen hat, Soziologie zu studieren und dort eben auch mit Gewerkschaften zusammengearbeitet hat, als Soziologin gearbeitet hat, ist vielleicht nur der konsequente Schritt gewesen.
Leider ist die Drehtürskulptur das einzige Werk, das der Besucher heute noch benutzen darf. 35 Jahre nach ihrem Tod erhält Charlotte Posenenske die Weihen eines Kunstbetriebs, von dem sie sich eigentlich abgewandt hatte. Sie wehrte sich gegen den Geniebegriff und gegen das autonome Kunstwerk. Doch auch wenn das konkrete Handeln mit ihren Skulpturen nicht mehr möglich ist, so bereitet der Besuch der Ausstellung im K20 dennoch ein großes gedankliches Vergnügen.
Und dieses gedankliche Vergnügen können Sie noch bis zum 2. August genießen in der Kunstsammlung NRW K20 in Düsseldorf.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Christian Neugebauer für uns.
Das Filmfestival Cannes hat die Filme vorgestellt, die dieses Jahr mit dem Gütesiegel Cannes 2020 in die Kinos und Festivals kommen sollen. Unter ihnen ist das Drama Enfant Terrible des deutschen Regisseurs Oskar Röhler. Der Film erzählt episodenhaft aus dem Leben des 1982 verstorbenen deutschen Filmemachers Rainer Werner Fassbinder mit Oliver Masucci in der Hauptrolle. Sabine Wachs.
Thierry Frémaux, künstlerischer Leiter der Filmfestspiele von Cannes, stellte klar, dass in diesem Jahr keine Palme, auch keine virtuelle Palme verliehen werde. Das Festival wolle aber eine Reihe von Filmen unterstützen, die noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. 56 Filme, vom Zombie-Film über Komödien bis hin zu gesellschaftskritischen Filmen, dürfen in diesem Jahr das Label Cannes 2020, Cannes 2020 tragen.
Mehrere Facebook-Angestellte haben wegen der Haltung ihrer Firma zu US-Präsident Trump gekündigt. Grund sei, dass Facebook-Chef Zuckerberg sich weigere, gegen Hetzbotschaften Trumps vorzugehen. Zuckerberg selbst verteidigte sein Vorgehen. Konkret ging es um die Drohung Trumps, bei Plünderungen werde geschossen. Dabei bezog er sich auf die Demonstrationen nach dem Tod von George Floyd. Andere soziale Medien hatten die Äußerung mit einem Warnhinweis versehen. Facebook hatte sie unkommentiert gelassen. Die Pläne, Hitlers Geburtshaus im oberösterreichischen Braunau am Inn künftig als Polizeistation zu nutzen, stoßen bei Gedenkinitiativen auf deutliche Kritik. Die geplante Neugestaltung des Hitler-Geburtshauses orientiere sich an der Devise Verdrängung statt Auseinandersetzung, sagte der Vorsitzende des Mauthausen-Komitees Österreich, Willi Mernyi, in Wien. Auf vehemente Ablehnung stößt besonders der Plan, den Mahnstein gegen Krieg und Faschismus vom Gehsteig vor dem Hitler-Geburtshaus zu entfernen und ins Haus der Geschichte nach Wien zu verlegen. Der Musiker Werner Böhm ist tot. Nach einem Bericht der Zeitung Bild starb er im Alter von 78 Jahren. Als Jazzpianist stand Böhm Anfang der 70er Jahre mit Musikern wie Louis Armstrong und Ella Fitzgerald auf der Bühne. Bekannt wurde er in den 80er Jahren als Sänger unter dem Namen Gottlieb Wendehals, vor allem mit der Polonaise Blankenese. Zuletzt lebte Böhm auf Gran Canaria. Das Märchen der Ikerburg, das die Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling seit der vergangenen Woche kapitelweise im Internet veröffentlicht, wird ab jetzt auch als Fortsetzung in deutscher Übersetzung zu lesen sein. Sie habe beschlossen, das Buch vom Dachboden zu holen, um Kindern in diesen seltsamen, beunruhigenden Zeiten Unterhaltung zu bieten, sagte die 54-jährige britische Schriftstellerin. Das Märchen mit 34 Kapiteln spiele in einem imaginären Land und habe nichts mit ihren anderen Werken zu tun, erklärte Rowling. The Ikerbock sei eine Geschichte über Wahrheit und den Missbrauch von Macht und nicht als Antwort auf alles gedacht, was gerade auf der Welt passierte, teilte die Autorin mit.
Vielen Dank, Christian Neugebauer. Es ist Mittwoch und die Kinos öffnen so langsam wieder. Daher schauen wir heute auf einen echten Kinoneustart, aber nochmal auch auf einen neuen Film im Internet. Jörg Taschmann ist bei mir, unser Filmkritiker. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Zwei Filme haben Sie ausgesucht. I'm No Longer Here aus Mexiko. Regie Fernando Frias de la Parra zu finden, wie schon gesagt, im Netz, also auf Netflix. Netflix kauft ja gern internationale Festivalerfolge auf, die sonst in Arthouse-Kinos schwer hätten. Was ist das für ein Film?
Es geht um einen 17-jährigen Ulysses, der in einer Gang im Nordosten Mexikos in der Stadt Monterrey aufwächst mit seinen Kumpels. Und die, für die ist Musik ganz besonders wichtig. Und das ist eine Form der Cumbia Colombiana, also die Cumbia, die dann immer sehr langsam gespielt wird. Aber da er eben auch mit Gangs und anderen Kartellen zu tun hat, macht er irgendwo einen Fehler. Plötzlich werden mal 4 Leute erschossen und er muss fliehen. Er flieht nach New York und versucht irgendwie ganz alleine in New York klarzukommen. Das Problem ist nur, er braucht einfach die Gemeinschaft, er braucht all seine Kumpels, all die Leute, mit denen er zusammen tanzen kann. Wenn er alleine in der New Yorker Subway tanzt, dann guckt keiner hin, weil der Tanz dann auch nicht sehr viel bringt. Und für ihn ist dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten einfach nur ein großes Gefängnis und er versucht eigentlich nur wieder wegzukommen.
Und die Musik hat eine soziale Rolle eigentlich wahrscheinlich dann.
Ja, weil wir denken natürlich, wenn wir Gangs hören, nur an Schießereien, nur an solche Geschichten. Aber hier ist eben diese Musik auch ein Ausdruck, sich irgendwie zu wehren, auch was anderes zu machen. In einer Welt, wo nur Hip-Hop gehört wird und schnelle Rhythmen, sind das irgendwie Jugendliche, die irgendwie auf verlangsamter Musik stehen. Eher Folkmusik letztendlich, sich auch extravagant kleiden, in großen Kostümen da rumlaufen, aber eben damit auch ihrem Alltag in gewisser Weise entfliehen.
Sollte man den gucken, den Film?
Den kann man gucken, der ist ein bisschen lang, 112 Minuten, davon hat man auch locker eine halbe Stunde kürzen können. Und er hat was, er hat mir auch durchaus gefallen, aber irgendwie ist er auch sehr sperrig, spielt auf 2 Zeitebenen im Übrigen. Also man kann ihn gucken, aber so ganz leichte Kost ist das nicht.
Dann schauen wir auf den zweiten Film, den Sie sich angeschaut haben für uns als ein echter Kinostart. Wo wird man den denn sehen können? Es ist ein türkischer Film, eine Geschichte von 3 Schwestern. In welchen Kinos kann man den sehen?
Also ich habe hier gerade mal die Kinostartliste vor mir und die spiegelt eigentlich ganz gut wieder, was zurzeit in deutschen Kinos in diesem Föderalismus geht. Also in NRW kann man den sehen, unter anderem in Köln, in Düsseldorf und in Münster. In anderen Kinos der Republik kommt der Film dann, wie beispielsweise in Berlin, erst am 2. Juli, weil die Berliner Kinos erst ab 30. Juni öffnen dürfen. Aber in Eine Geschichte von 3 Schwestern von Emin Alper, im türkischen Film, der auf der Berlinale 2019 im Wettbewerb lief, da geht es um 3 Schwestern. Da denkt man natürlich erstmal an Tschechow, aber das spielt hier in Anatolien. Diese 3 Schwestern sind auch viel, viel jünger, also 20, 13 und 16 und wurden von dem Vater, der Witwer ist, immer in die nächstgrößere Stadt als Dienstmädchen geschickt und aus verschiedensten Gründen sind sie halt jetzt wieder zurückgekommen und muss dieser Vater, der mit diesen Mädels eigentlich nichts anzufangen weiß, irgendwie versuchen, die Mädels wieder rauszubekommen, wieder zurück in die Stadt.
Und Sie sagten gerade, der lief auf der Berlinale, der Film, wurde aber nicht ausgezeichnet, oder? Ich kann mich nicht erinnern.
Die Jury um Juliette Binoche hat diesen Film damals nicht ausgezeichnet. Ich kann das auch ganz gut verstehen, ehrlich gesagt, weil der ist zwar wunderbar gefilmt, also der hat wirklich ganz tolle Bilder, auch in Breitwand, auch sehr ruhig, also die Kamera bewegt sich kaum. Sehr, sehr schöne Tableaus, das hat mir sehr gut gefallen. Also er ist wirklich filmisch, der gehört auf die große Leinwand, auf jeden Fall. Aber es wird unfassbar viel gequasselt in diesem Film und gequatscht und das ging mir dann irgendwann sehr auf den Wecker. Also da kann man dann schon wieder an Tschechow denken. Bloß da sind dann die Dialoge einfach besser. Und das ist ein bisschen monoton und hat mich dann auch zunehmend ermüdet. Und was mich dann auch ein bisschen geärgert hat, ist, diese Geschichte wird dann doch sehr tragisch erzählt. Humor ist absolut abwesend. Und so stark diese 3 jungen Frauen sind oder diese Mädchen, auch die Gesichter, all das macht, das macht schon was mit einem. Aber dennoch, da ist so eine Tragik drin. Mir ist das dann am Ende doch ein bisschen zu düster gewesen.
2 Filmneustarts der Woche, I'm No Longer Here, der mexikanische Film auf Netflix und die Geschichte der 3 Schwestern, eine türkische Produktion und wo Sie in Ihrer Nähe im Kino die filmen können, das müssen Sie selber im Netz schauen. Jörg Taschmann, ganz herzlichen Dank. Die Stadt Recklinghausen ist seit einem Jahr im Besitz einer spektakulären Sammlung. 250 Objekte, meist wertvolle Ikonen, hat ein leidenschaftlicher Kunstsammler der Stadt vermacht. Jetzt sind diese Kult- und Heiligenbilder in der Kunsthalle Recklinghausen zu sehen, in Kooperation mit dem Ikonenmuseum. Und dessen Leiter ist Lutz Rickelt. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Schönen guten Abend, Herr Rickelt.
Ja, guten Abend.
Regel 250 Objekte, viele Ikonen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, aus Russland und Griechenland, den Kernländern der Orthodoxie also. Was macht denn diese Sammlung so besonders?
Ja, Sie haben es gerade ja eigentlich schon gesagt. Das ist also vor allen Dingen das relativ hohe Alter dieser Ikonen. Ikonen aus dem 15. Jahrhundert, aus dem 16. und auch aus dem 17. Jahrhundert sind relativ selten zu bekommen und natürlich dann auch vom Preis relativ schwer erschwinglich für ein kleines Museum. Und in dieser Summe, in dieser Gesamtheit, in der sie in der Sammlung vorhanden sind, wäre das für uns natürlich überhaupt nicht erschwinglich, da irgendwie in dieser Form einen Zuwachs für unsere Sammlung zu erwerben. Deswegen freuen wir uns natürlich sehr, dass das auf diese Art und Weise passiert ist.
Lässt sich denn sagen, welchen Wert diese Sammlung hat?
Ja, das ist gut einzuschätzen. Also wir sprechen da schon von einem Gesamtwert von über 2 Millionen Euro. Das ist natürlich schon außergewöhnlich.
Mit Blick auf die Exponate, die Sie ja jetzt schon haben, wie würden Sie denn diese Sammlung, diese Schenkung von Reinhard Zerlin, das ist dieser leidenschaftliche Kunstliebhaber, der die Sammlung an Sie vermacht hat, wie würden Sie denn sagen, reiht sich seine Sammlung in das ein, was Sie schon im Bestand haben?
Also sie reiht sich einmal sehr gut ein in unsere Sammlung, weil wir natürlich auch gerade aus den Kernländern Griechenland und Russland sehr viele Exponate besitzen. Sie ergänzt es aber auch sehr schön, gerade weil wir relativ wenige Ikonen noch aus dem 15. Jahrhundert haben und vor allen Dingen sind auf den Ikonen auch einige Motive, also ikonografische Themen dargestellt, die in der Sammlung noch überhaupt nicht vorhanden sind. Und worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, ist, dass in der Sammlung auch liturgische Objekte aus Silber, auch Objekte der Alltagsfrömmigkeit enthalten sind und die sind in unserem Haus also auch noch nicht so repräsentiert, wie wir uns das gerne wünschen würden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Objekte dabei sind, die Themen der Ikonenmalerei behandeln, die so noch gar nicht vertreten sind. Was sind die neuen, die es noch nicht gab?
Es gibt natürlich in der Ikonenmalerei auch Motive, die häufiger auftauchen und welche, die seltener auftauchen. Muttergottes-Ikonen gibt es natürlich sehr viele. Auch Nikolaus-Ikonen, das ist immer noch der beliebteste Heilige in der orthodoxen Welt. Der wird natürlich sehr gerne auch auf Ikonen gemalt. Dann gibt es aber natürlich auch andere Figuren, die relativ unbekannt sind und auch relativ wenig gemalt werden. Da wäre ein Beispiel aus der Sammlung jetzt der heilige Eustachius. Den kennt man hier im Westen als Eustachius, als Patron der Jäger. Der ist also auf Ikonen doch relativ selten zu finden. Und wir haben ja also in der Sammlung ein ganz exquisites Exemplar aus Kreta aus dem 17. Jahrhundert. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
Unterscheiden sich denn die Themen, wenn eine Ikone aus Griechenland oder eben aus Russland stammt?
Also das Thema an sich unterscheidet sich nicht. Die Darstellungsart kann natürlich auch im Detail variieren, aber das ikonografische Schema wird beibehalten. Man kann es aber aufgrund von stilistischen Merkmalen auch relativ schnell zuordnen, ob es jetzt nach Griechenland oder Russland gehört.
Was für Merkmale sind das?
Das ist die Malweise, das ist auch eine gewisse Art der Dynamik möglicherweise, eine Expressivität. Also russische Ikonen, da sagt man immer, die sind so ein bisschen lyrischer, ein bisschen menschlicher in der Darstellungsart, ein bisschen sanfter als die griechischen und die byzantinischen vor allen Dingen, die noch eher so etwas strenger sind im Ausdruck. Da kann man das noch ganz gut unterscheiden, aber es ist dann auch meistens eine Summe von Merkmalen, die man da zusammentragen muss.
Herr Riegel, jetzt ist das ja ein großes Geschenk, was Ihrem Museum gemacht wurde. Was weiß man denn über den Sammler Reinhard Zerlin, der das an Sie gespendet hat?
Der Reinhard Zerlin, der wohnt heutzutage noch in Brühl und hat schon mit 18 Jahren zusammen mit seinem Bruder auch angefangen, Ikonen zu sammeln. Es ist also ganz interessant, dass das von Anfang an eigentlich auch verknüpft ist mit dem Ikonenmuseum hier in Recklinghausen. Wir haben ja hier Ikonen auch einer anderen Privatsammlung von Dr. Wendt. Und der hat auch ein kleines Heft verfasst, 1951, über Ikonen, das den beiden Brüdern in die Hände gefallen ist. Und dadurch ist ihre Leidenschaft für die Ikonenmalerei geweckt worden. Und das war auch dann der Anstoß, Ikonen zu sammeln. Und Herr Dr. Reinhard Zerlin ist auch Mitglied des Fördervereins des Museums, deswegen also auch immer hier im Kontakt gewesen mit den jeweiligen Leitern. Ja, und letzten Endes hat er sich dann zu unserer aller Freude entschieden, uns seinen Teil der Sammlung dann auch zukommen zu lassen.
Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, dass solche Spenden das Museum sich selber in diesem Umfang Neuzugänge gar nicht leisten könnte. Wie wichtig sind denn generell private Spenden für ein Museum wie das Ihre?
Also die sind sehr wichtig, die spielen in der Geschichte des Museums auch immer eine große Rolle und ohne sie würde das Museum in der Form, wie wir es heute kennen, auch gar nicht existieren. Denn schon die Gründung des Ikonenmuseums geht darauf zurück, dass man 2 Privatsammlungen hier in Recklinghausen ausgestellt hat zunächst in der Kunsthalle, also dem jetzigen Ausstellungsort, und dann angekauft hat. Und mit diesen Ikonen, damals waren es ungefähr 150, dann das Ikonenmuseum als Grundstück eröffnet hat. Und das hat sich in den folgenden Jahrzehnten dann auch so weiterentwickelt, dass immer wieder ja, einzelne Objekte, aber auch ganze Kollektionen von privaten Sammlern entweder angekauft wurden oder auch dann geschenkt wurden oder per Testament vermacht wurden an das Ikonenmuseum. Und das ist so vom Trend her tatsächlich so, dass es jetzt in den letzten Jahren vermehrt dazu kommt, dass uns auch Schenkungen und Nachlässe übereignet werden. am Anfang der Geschichte des Ikonenmuseums waren es tatsächlich eher Ankäufe.
Wer sich für Ikonen interessiert, der sollte jetzt auf jeden Fall nach Recklinghausen fahren. Über dich freut sich die ganze Schöpfung, so heißt die große Ikonenausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen. Die ist zu sehen ab kommenden Samstag. Lutz Rickelt, das ist ja auch eine Ausstellung, das haben Sie ausdrücklich vorher betont, nicht nur für Fachleute, sondern vor allem für alle Bürger von Recklinghausen. Wie machen Sie denn diese speziellen Ikonen den Ikonenlaien zugänglicher?
Die Sammlung eignet sich sehr gut aufgrund der Bandbreite der dargestellten Themen und auch der regionalen Vielfalt, dass also nicht nur griechische oder nur russische Ikonen zu sehen sind, sondern beides. Eignet sie sich sehr gut dazu, eigentlich viele Bereiche, die mit der Ikonenmalerei zu tun haben, auch anzuschneiden. Das heißt, dass wir natürlich schon auch versuchen, einige Grundinformationen zu liefern, um was es hier eigentlich geht für die Leute, die sich damit also noch nicht befasst haben. Und was wir auch versuchen, ist, die Motive so zu erläutern, dass man sie als Nicht-Experte nachvollziehen kann. Das ist ja doch oft manchmal etwas kompliziert.
Das sagt Lutz Rickelt, Leiter der Ikonensammlung in Recklinghausen. Dort gibt es eine Sonderausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen mit Ikonen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert zu sehen bis zum 30. August. Herr Rickelt, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Tja, und jetzt schauen wir in die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag. Arno Zessig ist bei seiner Lektüre auf Männer gestoßen, die sich aufregen.
Das eiskalte Aufklärungsmanifest heißt ein Artikel von Maxim Biller in der Wochenzeitung Die Zeit. Und wer sich vor der Lektüre warm anziehen sollte, deutet bereits die Unterzeile an. Linke Identitätspolitik begreift Menschen nur als Mitglieder von Opfergruppen. Mit ihren spießigen Schreib- und Denkverboten rückt sie unbeirrbar der Kunst und unserem Alltag zu Leibe und sabotiert dabei die Moral, die sie angeblich so hoch hält. Sie ahnen es, Maxim Biller ist mal wieder schwer gereizt und wie gewohnt setzt er seine Erregung in überbordende Rhetorik um, etwa wenn er die schreckliche Gemeinsamkeit zwischen linker und rechter Identitätspolitik erklärt. So wie die alten 20. Jahrhundert-Nazis in ihrer Jugend ein Haufen zu kurz gekommener, neidischer, völlig unbegabter, asozialer deutscher Kleinstspießer und Lumpenproletarier waren, die sich in der bürgerlichen und ziemlich jüdischen Leistungsgesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts nicht zurechtfanden und sich, statt selbst gute Schriftsteller, Börsenmakler oder Ärzte zu werden, kurzerhand zu privilegierten Quotendeutschen, auch bekannt als Herrenmenschen, erklärten, was die Deutschen an sich als ewiges zu kurz gekommenen Volk eh super fanden, genauso kommen mir heute viele, wirklich sehr viele Identitätspolitik-People vor, die mit dem tränenreichen, stigmatisierenden Hinweis auf die sie angeblich beleidigende sexuelle, soziale, geschlechtliche, moralische Zugehörigkeit von irgendwem zu irgendwas einfach nur gesellschaftliche und berufliche Konkurrenten aus dem Weg räumen wollen, um zum Schluss selbst ihren Platz einzunehmen. Ein Satz, wirklich nur ein einziger, von Maxim Biller, der in der Zeit nicht eben sparsam mit Klischees und Ressentiments hantiert. Lust auf eine weitere Provokation? Dann hören wir uns jetzt an, was Tübingens grüner Oberbürgermeister Boris Palmer in der Tageszeitung Die Welt verlautbart. Der Virologe Christian Drosten hat gerade für die Wissenschaft und wohl auch für sich selbst die Rettung von 50.000 bis 100.000 Menschenleben reklamiert. Hingegen wäre die Erkenntnis, dass wir global betrachtet durch die Lockdown-Strategie mehr Lebensjahre opfern als retten, zutiefst verstörend, erklärt Palmer, der die Erkenntnis, dass der Lockdown hier, dort in der Ferne Leben kostet, natürlich fördern will. Unsere Exekutive tut selbiges ja bestimmt nicht. Und nun ein bisschen Spaß. Unter diesem sarkastischen Titel beschimpft Uli Hannemann in der Rubrik Talk of the Town in der Tageszeitung die Berliner Clubszene, die am Pfingstsonntag auf dem Landwehrkanal auffällig wurde. Tausende Clubgänger fanden sich dort zu einer Schlauchboot-Demo gegen das drohende Clubsterben. Dicht an dicht, keine Masken, wenig Klamotten, null Abstand zwischen den Booten, eine rauschende Corona-Party unter dem inoffiziellen Motto »Eure Gesundheit ist unser Tod«. Diese Scheiß-Egal-Mentalität kennt zur Genüge, wer am Schlesischen Tor wohnt und nachts schlafen möchte. Wo Leute unterwegs sind, deren empathischer Horizont zwar räumlich und intellektuell an den Grenzen der eigenen Person, aber zeitlich selten vor 8 Uhr morgens endet, bleibt anderen Menschen nur noch die Wahl zwischen Flucht, Wahnsinn und Verzweiflung. Herrlich mies drauf, der Taz-Autor Uli Hannemann. Auch nicht allzu gut gelaunt, der Schriftsteller Richard Ford. Er interpretiert in der Zeit Donald Trumps Tweet: When the looting starts, the shooting starts, also etwa, beginnt die Plünderung, beginnt das Schießen. In diesem Satz steckt eine tiefe Wahrheit über das amerikanische Leben. Wenn es einen Tornado, ein Großfeuer, irgendeine Naturkatastrophe gibt, ist das Erste, was man hier zu hören bekommt, Plünderer werden erschossen. Und was bedeutet das? Ganz einfach. Privateigentum ist wichtiger als menschliches Leben. In dem Satz steckt der ganze Trump. Man erkennt das auch daran, dass er mitten in der Pandemie die Arbeiter, zumeist Einwanderer, zurück in die Schlachthöfe zwang. Geld ist wichtiger als Leben. Und das war's. Falls Sie nicht wissen, worüber Sie jetzt grübeln sollen, grübeln Sie doch mal über die eminente menschheitsgeschichtliche Frage nach, die in der Zeit Überschrift wurde. Wie kriegen wir die Kurve?
Eine gute Frage, doch damit lassen wir Sie jetzt alleine. Das war's schon von Fazit der Kultur vom Tage. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche eine gute Nacht.